aber ich ärgere mich immer, wenn viele meckern und nichts tun. Ich wollte nicht nur meckern, was ich auch getan habe, aber ich habe auch versucht, dann etwas
was,
tun
was zu machen
und etwas zurückzugeben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engelmann, ich leite die Kommunikation des Verbandes. In unübersichtlichen Zeiten wie diesen wird oft von der Notwendigkeit des gesellschaftlichen Zusammenhalts gesprochen. Dazu notwendig ist auf der einen Seite eine Politik, die sich Ausgrenzung und Abschottung entgegenstellt. Aber auf der anderen Seite bedarf es aber auch Menschen, die sich für die Gesellschaft und das Miteinander einsetzen. Es sind Menschen, die sich vor allem im Ehrenamt für die Gesellschaft engagieren. Was ihre Motivation, ihre Überzeugung, ihr Antrieb und vor allem welche Begegnungen sich in ihrem Wirken ergeben, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Es ist Raimund Obczalski, der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Emscher-Lippe mit Sitz in Gelsenkirchen und HR Director der Deutschen Industrieservice, kurz DIS AG, in Düsseldorf. Lieber Raimund, wir kennen uns schon eine ganze Weile, deshalb bleiben wir für den Podcast beim vertrauten Du. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Düsseldorf.
Vielen Dank, lieber Hubertus, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Raimund, bevor wir uns über dein vielseitiges und jahrzehntelanges Engagement in den unterschiedlichen ehrenamtlichen Bereichen austauschen, ein paar Gedanken zur aktuellen Politik. Wir treffen uns hier in der K-Woche. Seit wenigen Tagen steht der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD in Berlin. Anfang Mai soll die neue Bundesregierung im Amt sein. Wie ist denn dein Eindruck? Wird es den wirtschaftspolitischen Aufbruch geben, den unser Land so dringend braucht?
Es muss einen wirtschaftspolitischen Aufschwung geben. Wir brauchen wieder mehr Stabilität, mehr Orientierung, Zuversicht. Ich hoffe, dass das, was besprochen worden ist, auch umgesetzt wird. Wobei, wenn ich heute die Presse lese, irritiert mich schon wieder eine Aussage, die auch den Wirtschaftsstandort Deutschland unter Umständen schädigen. Man greift wieder in eine Tarifpolitik ein, wo die Bundesregierung nichts zu suchen hat. Die Forderung, den Mindestlohn wieder auf 15 Euro mindestens festzuschreiben, sehe ich kritisch. Löhne sind in der Sozialpartnerschaft auszuhandeln. Löhne regelt man über Tarifverträge und die Sozialpartner wissen am besten, was möglich ist. Und dass die Politik jetzt wieder vorschreibt, es sollte mindestens 15 Euro sein, kann sehr kontraproduktiv sein, kann sehr schädlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein. Und das bedauere ich, dass das schon wieder mit im Vordergrund steht.
Du meinst, weil die Mindestlohnkommission, die ja eigentlich diese Orientierung geben soll, durch diese politische Einflussnahme quasi ausgehebelt wird?
Ja, wofür habe ich diese Kommission und wofür habe ich Sozialpartnerschaft in tariflichen, noch nicht mal Auseinandersetzungen, sondern Diskussionen? Und da hat die Politik nichts zu suchen.
Jetzt mal aus deiner Perspektive als Arbeitsdirektor eines großen Personaldienstleisters, aus deiner Sicht, was muss denn die Bundesregierung als erstes anpacken?
Ja, ich glaube, das, was viel besprochen worden ist, der Bürokratieabbau. Ich habe heute wieder eine andere Geschichte gelesen, wo sich jemand selbstständig machen wollte, ist ein großer Hemmschuh. Seit vielen Jahren, auch in der letzten Wahlthematik, wurde aufgezeigt, wir bauen Bürokratie ab. Gespürt hat man null davon. Und so spielt sich das auch in der Wirtschaft wieder. Wenn man investieren will, welche Hürden und Auflagen mittlerweile gemacht werden, da habe ich null Ansätze vom Bürokratieabbau und Deutschland muss flexibler werden. Ich habe das Gefühl, wir sind in Deutschland häufig päpstlicher als der Papst. Das ist in anderen Ländern nicht so, wie es bei uns ist. Hier wird alles doppelt und dreifach umgesetzt, was aus Brüssel oder sonst wo vorgegeben wird. Und warum ist das so? Und das muss sich ändern. Wir müssen schneller werden, wir müssen flexibler werden und wir müssen Hemmschwellen abbauen.
Wir verlassen jetzt mal die Politik und kommen zu deiner Person. Du bist gelernter Industriekaufmann, hast dann ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt abgeschlossen, warst viele Jahre bei der Bundesanstalt für Arbeit für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften zuständig und bist dann in die Wirtschaft gewechselt, nach vielen Jahren bei der Bundesanstalt. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme aus der Wirtschaft. Ich habe in der Textilindustrie gelernt. Damals, als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, war die Textilindustrie am Boden, 74. Da war tatsächlich nichts mehr. Und somit, was macht man? Und dann hatte ich mich arbeitssuchend gemeldet, mit einer anstehenden Arbeitslosigkeit beim Arbeitsamt. Und bin dann gefragt worden, ob ich nicht vorübergehend als Aufsichtskraft bei denen arbeiten wollte. Ich hatte Familie und dann hat man Verantwortung. Und dann bin ich da eingestiegen mit einem Aufsichtsvertrag. Erstmal 3 Monate, dann nochmal 6 Monate, was es heute nicht mehr gibt. Ich hatte über 3 Jahre befristete Arbeitsverträge gehabt. Mit kurzen Laufzeiten. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich also zuerst im mittleren Dienst angefangen und habe dann mein Studium gemacht, dass man in den gehobenen Dienst hineinkam und bin dann Arbeitsvermittler für Fach- und Führungskräfte auch geworden. War auch für die Personalbeschaffung verantwortlich und das hat sich ganz gut angegeben. Und ja, aber dann war die Strukturen, die Entwicklung, da war damals auch schon so ein bisschen erkennbar, wo geht die Reise hin im öffentlichen Dienst und hatte dann aber auch viel mit Unternehmen schon wieder zu tun gehabt und kriegte dann ein Angebot, wieder in die Wirtschaft zurückzugehen. Und das habe ich dann gemacht und bin dann nach Köln in eine Unternehmensberatung gegangen. Und dort habe ich dann Projekte gemacht, wo Firmen ihre Personalleitung outgesourced haben, so im mittelständigen Bereich. Habe das dann gemacht und bin dadurch auch vertieft dann klassisch gesehen in die Personal Arbeit, so würde ich es mal sagen, eingestiegen in einer ganzheitlichen Verantwortung.
Ja, und dann warst du bei Bryden, einem Stahlseilspezialisten in Gelsenkirchen, und bist in dieser Zeit dann zu den Arbeitgeberverbänden gekommen, hat sich dort engagiert und bist dort, hatten das eben schon gesagt, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Emscher-Lippe.
Ja.
Und was motiviert dich denn bei Arbeitgeberverbänden
Ja, was wollte
mitzumachen?
ich bei Arbeitgeberverbänden? Das kam tatsächlich durch die Verantwortung für Breiden International und hat eine sehr starke Historie, das Unternehmen. Wir waren der Spezialist für Seile weltweit, Guinness Buch der Rekorde, überall Sendung mit der Maus hat über uns berichtet. Und das zeigt, dass wir etwas Außergewöhnliches waren. Aber wenn du bei einem wichtigen Arbeitgeber lokal bist, dann muss man dich auch engagieren. Arbeitgeberverbände haben eine wichtige Aufgabe. Sie müssen ein Sprachrohr sein für die Wirtschaft, sind aber dadurch auch ein Sprachrohr für die Beschäftigten, weil es geht ja immer um Standort, Beschäftigungssicherung. Und wenn man keine starke Stimme hat oder wenn man nicht Einheit ist, dann kann man auch nichts erreichen. War dann bei der Mitgliederversammlung und bin dann angesprochen worden, ob ich auch bereit wäre, nicht nur als Mitglied zu sein, sondern auch Verantwortung zu übernehmen. Und das habe ich gerne gemacht. Und der damalige Geschäftsführer, sehr engagiert, Michael Grütering, der sich für eine Region einsetzt. Und das hat mich als Unternehmervertreter motiviert, mitzumachen, kundzutun. Und das war mein Einstieg und habe ich bis heute nicht bereut. Wir haben, glaube ich, auch vieles bewegen können.
So, und Engagement bei Arbeitgeberverbänden, das ist dann eines von vielen Ehrenämtern, die du machst. Eines, was dazugekommen ist und auch aus dieser Zeit herrührt, ist, dass du vorgeschlagen wurdest als ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht. In einem Interview hast du mal gesagt, Ich bin zwar von der Arbeitgeberseite vorgeschlagen, aber ich bin zu absoluter Neutralität verpflichtet. Und du hast gesagt, wir müssen bei Streitigkeiten, und die gibt es ja bei Arbeitsgerichtsprozessen zuhauf, immer einen Weg finden, den Menschen die Zukunft nicht zu verbauen. Du machst das jetzt seit 25 Jahren, bist du auch ausgezeichnet worden vom Justizminister mit der Ehrennadel des Landes. Was treibt dich denn an, ehrenamtlicher Richter zu sein?
Ja, auch guter Punkt. Wir haben ja einen Betriebsrat, wir haben ja auch viele Auseinandersetzungen gehabt. Ich habe aber immer einen Betriebsrat gehabt, der auch das Unternehmen gesehen hat. Und dann kam der Vorschlag beim Arbeitsgericht, weil ich das wichtig fand, auch mal zu sehen, du musst auch da unterstützend wirken. Auch da kann man eine soziale Verantwortung übernehmen. Und ich muss dazu sagen, lieber Hubertus, ich mache das jetzt seit wirklich über 25 Jahren und häufig ist es so, dass kein Recht gesprochen wird, es gibt ein Urteil. Und das kommt immer darauf an, wie gut die juristische Vertretung ist. Und da muss ich sagen, da zweifelt man manchmal schon. Wir haben Urteile gesprochen gegen den Arbeitnehmer, der durfte nie verlieren. Wir haben ein Urteil gesprochen gegen den Arbeitgeber, der durfte auch nicht verlieren. Und ich habe letztens einen Prozess gehabt, der mir sehr wehgetan hat, weil ich mich da tarifrechtlich sehr gut auskannte. Hat eine Mitarbeiterin gegen eine Eingruppierung geklagt und die hätte gewinnen müssen. Der Rechtsanwalt hat aber keine Ahnung vom Tarifrecht des öffentlichen Dienstes gehabt und konnte da nicht gegenhalten. Das war das, was dann weh tut.
Weil
Und
du nicht beraten kannst in der
ja, aber du
Situation.
darfst ja nichts sagen. Ne? Und
Klar.
ich hätte, gib mir eine Minute, gib mir 2 Minuten und das Thema wäre gegessen gewesen. Und das muss man halt so sehen. Und wenn es andere, das ist also das Wichtige, was dann schon mal so ist. Und den Menschen die Zukunft nicht verbauen, ist, dass man sehen muss, wenn du einen Arbeitsrechtsstreit hast, was hat er gemacht, dass man auf die Auswirkungen hinweist. Wenn du hier mit einer fristlosen Kündigung rausgehst und man hat keine Empfindung, was sind die Beweggründe, denkt an die Zukunft. Und das muss man sowohl der Arbeitgeberseite wie auch der Arbeitnehmerseite sagen. Wenn so junge Leute sind, die haben noch Perspektiven, sind sie sich dessen
Klar.
bewusst, was da ist. Und das ist das, was für mich immer wichtig war, wo wir immer geguckt haben. Du weißt, das ist halt schwierig. Du kannst ja nur im Rahmen der Verhandlungen auf einen Vergleich hinwirken. Ja, ansonsten gibt es das Urteil. Und wir haben und werden es auch immer noch weiter machen, in den Verhandlungen versuchen auszugleichen, findet einen Kompromiss. Und einen Kompromiss, den beide Seiten tragen können und der die Zukunft nicht kaputt macht.
Jetzt bist du seit 2003 für die DIS AG tätig, die gehört zur Adecco Group, wir sprachen vorhin drüber. Und dieses Unternehmen ist mehrfach als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet worden. Da gibt es immer Kategorien und das ist die Kategorie für Unternehmen mit 500 bis 2000 Beschäftigten. Du selber hast im Jahr 2019 von dem Institut Great Place to Work, das ist der Ausrichter dieser Preise, bist du für dein Lebenswerk geehrt worden und hast da bei der Preisverleihung gesagt, für mein Unternehmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Warum ist dieser Preis nicht nur für dich, sondern für das Unternehmen, Personaldienstleister, so wichtig? Was ist da der Punkt?
Also erstmal muss ich sagen, habe ich nicht den Preis bekommen, sondern die Firma. Ich durfte ihn immer entgegennehmen, wie man so schön sagt. Aber es war mir immer wichtig, wir haben darum gekämpft, weil wir Menschen bei uns beschäftigt haben. Unser Business sind Menschen, hohes Maß an Sensibilität. Und da
Die
müssen
ihr
wir,
vermittelt.
weil wir die auch vermitteln, und aber der Preis wird ja für die internen, von der internen Befragung, aber bei uns werden auch die externen befragt. Also wir müssen auch positiv eine Rückmeldung von den externen Mitarbeitern bekommen, sonst können wir nicht in diese Runde reinkommen. Und man muss im Institut Great Place to Work dankbar sein, weil wir viele Hinweise bekommen haben durch diese anonymen Befragungen von den Mitarbeitern, was wir besser machen könnten, sollten. Und das haben wir aufgenommen. Wir sind noch einmal rausgeflogen. Wir sind einmal nicht nominiert worden. Und das hat uns schon wachgerüttelt und dann gesagt, boah, da habe ich mit meinem Chef gesprochen, wir wollen immer gut sein, aber da müssen wir auch was in die Hand nehmen. Und das ist gemacht worden. Wir haben dann also für mich damals als Personalchef, Arbeitsdirektor natürlich schon positiv, viele Dinge auf den Weg gebracht, die Hinweise, die wir bekommen haben. Wir haben das Fürstenberg-Institut installiert, also das heißt, die zusätzliche soziale Betreuung verbessert. Wir haben viel mehr investiert in Ausbildung, in Weiterbildung und auch jungen Leuten eine Chance zu geben. Und das kam alles, kommt ja durch diesen Wettbewerb, durch diese Hinweise, wo die Beschäftigten Kritik, Verbesserungspunkte aufzeigen konnten, genauso was gut gemacht worden ist. Das mussten wir matchen miteinander. Und das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Und da muss man arbeiten. Mitarbeiterzufriedenheit heißt hegen, pflegen und bearbeiten, sonst funktioniert es nicht.
Wir verlassen mal die Bühne der Preisverleihung und auch deshalb, weil du auch in deiner Heimat am Niederrhein dich engagierst. Bis seit 30 Jahren sitzt du für die CDU im Stadtrat in Korschenbroich. Aber du engagierst dich auch für das Projekt Brotzeit, das von der Schauspielerin Uschi Glas ins Leben gerufen wurde. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also wie gesagt, ich bin seit über 30 Jahren im Rat, was für mich auch wichtig ist, sich in seiner
Lokalpolitik.
Heimatstadt zu engagieren, auch für die Menschenbevölkerung da zu sein. Haben auch viel bewegt, wenn ich das kurz erwähnen
Ja,
darf.
klar.
Also das ist so unter meiner Regie, als ich warum bin immer noch Vorsitzender des Ausschusses Jugend, Sport und Kultur, damals Jugend und Sport, haben wir zwei Turnhallen installiert. Neu gebaut, die es heute gar nicht mehr geben würde. Also schon stolz drauf. Noch Handball gespielt, sehr gut. Und das heißt auch, dass man da etwas bewegen kann, wenn man sich engagiert. Und zum Projekt Brotzeit, soziales Engagement, das ist auch das, was die DIS AG auszeichnet, gehört für uns mit dazu. Und vor vielen Jahren war unser Vorstandsvorsitzender Andreas Singes in der Fernsehsendung zu dem Thema, was unseren Konzern betraf, und die Uschi Glas war zu ihrem Thema in der Sendung. Und dann hat sie das Projekt Brotzeit aufgezeigt. Andreas Sings hat gesagt, das unterstützen wir, da kümmern wir uns drum. Und dann haben wir das Personal zur Verfügung gestellt. Das war damals noch ziemlich klein, das rollte ja aus. Und es wurde
Hier für
dann,
die Region oder
es war
in.
damals erstmal hier in der Region noch gar nicht, in
Ja.
Nordrhein-Westfalen. Also es war mehr in Norddeutschland und in Süddeutschland. Und dann hat er mich damit beauftragt, zu meiner zusätzlichen Arbeit das koordinieren, das alles als permanente Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Was wichtig war, Andreas Dingel ist ausgeschieden und Peter Blasch ist unser Chef geworden und das ist dieses soziale Engagement ist übernommen worden, dass man dazu steht, Nachhaltigkeit, also auch ein nachhaltiger Partner zu sein. Und ich betreue das immer noch. Uschi Glas, ein Zugpferd für dieses Thema. Und was ich ganz toll finde, wir sind auch jetzt hier in der Region in Nordrhein-Westfalen doch sehr stark vertreten. Dorothee Feller, unsere Schulministerin, hat sich dem Thema angenommen, sehr engagiert. Und es ist ein sehr wichtiges Thema und für mich auch immer wichtig, weil es um Kinder geht. Und
Weil
Kinder.
die kriegen vorm Unterricht
Ja,
ein Frühstück. Das ist
das
das Ziel.
Projekt ist, Brotzeit heißt, kein Kind soll Hunger in der Schule haben, hungernd im Unterricht sitzen, hungernd in der Schule haben. Und da gibt es immer ein Team, die machen das Frühstück morgens, das wird dann an die Kinder
Verteilt.
verteilt. Ja, und das hat immer mehr an Bedeutung gewonnen und ein wichtiges Projekt, weil das Wichtigste ist, was wir haben, sind Kinder.
Das ist in der Tat so, wenn ich das mal so zusammenzähle, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes oder Unternehmerverbandes, ehrenamtlicher Richter, Lokalpolitiker, Projekt für Kinder, alles zusätzlich zur hauptamtlichen Arbeit, was treibt dich an? Also es sind ja doch zwar zusammenhängende, aber doch irgendwo auch wieder unterschiedliche Projekte. Was ist dein Antrieb für so viel ehrenamtliche Betätigung?
Ist der Antrieb, weil Ich meine, früher als Jugendlicher wurde immer gemeckert, was alles besser sein könnte. Und besser machen kann man nur, können andere nur, wenn man spricht, wenn man seine Dinge aufzeigt, aber sich selber auch engagiert. Und so habe ich mich dann halt schon als 18-Jähriger in der Lokalpolitik engagiert. Dann ging es weiter so von meiner beruflichen Geschichte und ich habe immer das gesehen, was man machen muss in der Gesellschaft. Und dann, man muss auch etwas geben, wenn du etwas bekommen
Bekommst.
möchtest. Und das ist dann halt wichtig. Und so habe ich das gedacht, nicht nur reden oder meckern, versuchen zu unterstützen, mitzumachen. Das war immer so mein Antrieb. Da muss ich sagen, meine Frau hat mich da auch sehr stark unterstützt. Also das schaffst du ja nicht alleine. Ich habe mir da noch viel investiert. Und du weißt ja, dass man dann noch viel Verantwortung hat, dann musst du dahin gehen, dann musst du dort hingehen. Und das hat sie unterstützt und das hätte sonst auch nicht funktioniert. Aber ich ärgere mich immer, wenn viele meckern und nichts tun. Ich wollte nicht nur meckern, was ich auch getan habe, aber ich habe auch versucht, dann etwas zu
Was zu
tun
machen.
und etwas zurückzugeben.
Wenn man mit Raimund Obschalski spricht, darf das Thema Borussia Mönchengladbach nicht fehlen. Aber nicht, weil es ein toller Fußballverein ist, sondern auch da hast du dich ehrenamtlich engagiert und tust das, glaube ich, bis heute. Wie ist es denn dazu gekommen? Also es hat nichts damit zu tun, dass du gebürtiger Mönchengladbacher bist, sondern du bist da angesprochen worden.
Ja, das ist auch eine verrückte Geschichte, wenn ich das mal ausführen darf. Also ich habe tatsächlich mal bei Borussia Mönchengladbach gespielt als Jugendlicher, war aber einer der schlechtesten und durfte aber immer mittrainieren und durfte auch dann schon mal mit auf dem Platz auflaufen. Also ich war kein guter Fußballer, muss man dazu sagen. Ne? Und dann war es natürlich umso schöner, dass ich dann durch meine Tätigkeit als Arbeitsvermittler mit Borussia Mönchengladbach in Berührung kam. Die hatten Personalbedarf, das haben die uns gemeldet. Ich habe den für die Verwaltung Personal besorgt. Das war damals Renate Morge, die erste, die lange bei Borussia geblieben ist, also Urgestein. Und dann, ob wir Ausbildungsplätze für die Nachwuchsspieler irgendwie besorgen konnten, so habe ich das gemacht. Ja, und dann kam Rolf Rüssmann. Und Rolf Rüssmann hatte neue Ideen, er übernahm ja von Grasshoff, wollte den Verein nach vorne bringen und Rolf Rüssmann hat dann Borussia Mönchengladbach für die Zukunft geplant. Marketingabteilung, Presseabteilung, Sponsoringabteilung, was das differenziert war mit Marketing, die Verwaltung, neues Controlling. Und das hat er mit mir geplant. Ich habe zu Hause noch die ersten Orga-Charts, die wir geplant haben. Und dann haben wir Personal gesucht, eingestellt. Und wenn ich so sehe, ich habe vieles mit besorgt. Ich war dann auch schon mal mit involviert, wo der neue Trainer kam. Ich wusste, der war bei uns beim Bundesligaspiel durch Altenbökelberg. Das stand in der Türe. Ich wusste, das ist unser neuer Trainer. Und keiner wusste dann bisher was davon. Und das muss man sagen, dass ich sehr viel mit ihm zusammengearbeitet, mit dem Vorstand, auch mit den neuen Leuten und auch vielen ist das geworden, muss ich sagen, Ingo Schiller, der mir damals eingestellt hat, im kaufmännischen Bereich ist nach der BSD gegangen und ist Geschäftsführer geworden. Und auf der anderen Seite, wenn ich so einen Markus Arendt sehe, der damit bei uns damals ein Pressesprecher war, der ist heute noch bei Borussia, dann habe ich da eine lange Historie und lange Geschichte mit erreicht. Und dann kam was wieder ganz Neues und der Rolf Rüssmann wollte was machen, was in der Bundesliga noch nicht war. Dann haben wir das Projekt gemacht, Stimmen zum Spiel. Stimmen zum Spiel, da bin ich in die journalistische Seite reingegangen. Ich durfte dann mal sagen. Das hieß, er wollte, dass schon in der Pressekonferenz, war ja alles nicht so modern wie heute, das muss man da sehen, und die Pressekonferenz war ja direkt meistens sofort am Spiel, 10, 12 Stunden.
Ohne
Ja,
Pressewände dahinter, ohne Sponsoren.
doch, die war schon
Die
da.
war
Also
schon
die
da.
war doch der Presse. Nee, also das war schon alles gegeben, das war schon da. Aber er sagte, da müssen auch sofort die Spieler. Wir möchten die ersten Statements von den Spielern haben. Ich hatte dann zwei Assistenten noch dabei gehabt. Und ich saß damit auf der Ersatzbank bei den Heimspielen, nur bei den Heimspielen. Und ich Spiel abpfiff und sofort raus auf dem Platz die Spieler.
War da vorher geklärt, der wird bevorzugt
nee, nee, gespielt? Nee, oder nein, war freie Entscheidung
du,
bei mir.
Du bist
freie Entscheidung bei mir.
Die
schönste Zitat von Toni Polster, ich wäre heute besser im Bett geblieben. Das ist direkt live nach dem Spiel. Heute wird das ja alles so. Aber das war das Pilotprojekt, was wirklich auch sehr gut von der Presse angenommen worden ist, weil die Journalisten kam ja noch nicht so auf den Platz, wie das alles ist, hatten Originalstatements von den Spielern sofort in der Pressekonferenz.
Du wirst jetzt in wenigen Wochen 70 Jahre alt und die Weißweiler Elf, die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach, macht dir die Freude, in Korschenbroich zu einem guten Zweck anzutreten. WDR-Legende Manni Breugmann ist als Stadionsprecher dabei. Auch da möchtest du Geld einsammeln für einen guten Zweck. Welche Projekte liegen dir besonders am Herzen? Wer wird von dir unterstützt?
Es gibt eine Geschichte dazu. Wir hatten ja eben über Borussia Mönchengladbach gesprochen und Rolf Fußmann hatte damals mal gesagt, wir wollen mal ein Dankeschön aussprechen, weil ich das ja ehrenamtlich gemacht habe. Ich habe ja kein Geld bekommen. Und dann habe ich zu ihm, ich habe gesagt, ich möchte mal gegen die Bundesliga-Mannschaft spielen. Ich spielte in der Hobby-Sportgemeinschaft dann in Korschenbroich und dann in Hersbruch und habe das ja auch gesagt, wird ja nie passieren. Er hat die komplette Bundesliga-Mannschaft nach Hersbruch geschickt. Die sind dann aufgelaufen und wir haben das für einen guten Zweck gemacht, auch für Kinder damals, weil das schon seit immer mein Anliegen war. Ich habe zwei Enkel, Tim und Nils, die gesund sind, da muss man sagen. Und ich wollte immer etwas zurückgeben und vor allen Dingen für Kinder was zurückgeben. Und damals haben wir sehr viel Geld eingenommen, das war in den 90er Jahren. Komplette Mannschaft ist dann angetreten. Und heute, jetzt, haben Christian Hochstetter, der das mit initiiert hatte, Kalle Flips und Peter Wiener, und sagen, was schenken wir dir zum Geburtstag? Und ich wollte immer sagen, ich wollte mein Abschiedsspiel machen, wollte meine internationale Karriere beenden, die nie stattgefunden hat, aber man muss es ja irgendwie mal beenden. Und dann haben die dieses Spiel geschenkt, die nehmen ja normalerweise Geld für dieses Spiel und kriegt dieses Spiel geschenkt, wieder in Hersbruch. Wieder die gleiche Konstellation und alles wird für Kinder gespendet. Mein Ziel ist es, einen Spendenbetrag von mindestens 10.000 Euro zu realisieren. Und das kriege ich auch hin. Und es geht an Einrichtungen wie Regenbogenland, das Kinderhospiz. Es geht an die Einrichtung Zornröschen. Dort werden misshandelte und missbrauchte Kinder betreut. Es geht an die Insel Tubi, Palliativstation. Es geht an die Aktion Freizeitbehinderter. Und es gibt eine Einrichtung, was ich auch sehr schön finde, was beim Landrat und Bürgermeister ist. Es gibt eine Wunschbaumliste, wo Kinderwünsche hinterlegt sind, Fußballschuhe, Schlittschuhe oder meine Jacke. Das sind die Institutionen, die bedacht werden, weil das, also danke dir dafür, dass man das so sagen kann, für mich war seit vielen Jahren auch soziales Engagement, Ehrenamt muss man auch nutzen, an Menschen etwas zurückzugeben, die benachteiligt sind. Für mich sind gerade Kinder in Not oder denen es schlecht geht, benachteiligt ist. Das ist immer mein großer Wunsch und ich freue mich, dass ich das jetzt im Rahmen meines Geburtstages abrunden kann. Es ist für mich eine Abrundung meiner Geschichte, glaube ich, wenn ich das so sagen darf.
Am 1. Mai.
Am 1. Mai, 15 Uhr,
15 Uhr
in Hersbruch.
Dann wünsche ich dir, dass da wirklich so viel Geld zusammenkommt, wie du es dir selbst wünschst und für die Zwecke. Und bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch hier im Studio bei uns und für das tolle, interessante Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank, Hubertus.
Danke auch.